Willkommen bei Essenz fürs Ohr. Nach den sehr heißen Sommerwochen zurück in unserem Schnack und Snack. Zu Gast habe ich heute Privatdozent Dr. Med. Tim Holstein. Moin in dein Feriendomizil. Schön, dass du da bist, Tim.
Ja, moin Heike, ich freue mich sehr, heute dabei zu sein bei deinem Podcast.
Ja, und das ist nur der Vorbote, denn man darf sich auf einiges Unterhaltsames wahrscheinlich einstellen. So habe ich dich kennengelernt in einem Vortrag, den du für die Diabeteshilfe Nord gegeben hast. Wir waren alle sozusagen ehrenamtlich dort, hatten großen Spaß. Und als du auf die Bühne kamst, war nichts mehr zu halten. Also großer Applaus hier an dieser Stelle nochmal. Aber du hast auch mich als großen Fan dazu gewonnen. Das ist mal sicher. Tim, aber bevor wir einsteigen, wenn man sich mit dir unterhält und deinen überaus unterhaltsamen Vorträgen folgt, ahnt man schon, dass du auch sehr gerne isst. Um diesem Schnack und Snack treu zu bleiben, was ist dein Lieblingssnack?
Ah, mein Lieblingssnack. Also ich mag es ja immer, wenn Mutti kocht, ne? Und wenn Mutti kocht, dann gibt es immer sowas, was ich besonders gerne esse. Und das ist Königsberger Klöpse. Das ist so
Okay.
ein gutes Hausgericht. Und das esse ich sehr gerne. Und das wünsche ich mir auch immer zu Weihnachten. Dann kriege ich das auch oft, nicht immer. Aber
Ist
das würde ich so sagen, ist mein Lieblingsgericht.
Gericht, genau. Und jetzt aber, wir haben ja, ich hatte nach Snack gefragt, aber lass uns mal kurz bei diesen Königsberger Klopsen bleiben, weil eine ganz entscheidende Frage an dieser Stelle ist, mit oder ohne Kapern.
Mit Kapern natürlich,
Na
mit
gut.
Kapern. Muss sein, damit es
Okay.
gut schmeckt.
Ich möchte auch mal zu Mutti. Das ist so was ganz Schönes. Da sträuben sich, da spreizen sich nur, nee, da trennen sich nur Spreu vom Weizen, so muss ich sagen,
Genau.
mit oder ohne Kapern. Und dein Snack? Was ist dein
Also
Lieblingssnack?
genau, wenn es um Snack geht, was ich sehr gerne snacke, ist Hummus. Hummus mit so einem Brot. Meistens Saatenbrot. Also ich versuche dann natürlich auch gesunde Snacks in meinen Alltag zu integrieren. Und dann ist das so ein Snack. Ich glaube,
Ja.
das kann man als Snack bezeichnen.
Du bist ja ziemlich eingespannt. Ist so ein Snack so ein Überlebensmittel für dich in deinem Alltag oder snackst du eher selten?
Nee, ich snacke meistens abends. Ich esse eigentlich nur abends und mache so eine besondere Form des Intervallfastens, wenn man das so sagen kann. Und dann snacke ich halt abends sehr viel. Um dann meine 4000 Kalorien wieder reinzubekommen, gibt
Oh.
es dann halt ein paar Humusdosen sozusagen zum Snacken. Ja.
Oh, ganz
Aber sonst komme
anders.
ich sehr gut klar ohne Essen. Ich bin ja der Freund davon, dass man so, ja, das Essen nicht mehr so als notwendig sieht, um über den Tag zu kommen, weil unser Körper ja ganz gute Mechanismen hat, um auch ohne Essen weiter zu funktionieren.
Damit ist jetzt ein Spoiler gesetzt für alles das, was wir wahrscheinlich nachher noch besprechen werden. Kommen wir aber
Genau.
noch mal zu dem, was so gar nicht in deine Tüte kommt. Also wenn du mal einkaufen gehst und so, was abends oder am Tage gar nicht bei dir in den Körper kommt.
Also was eigentlich gar nicht in meinen Körper kommt, ist gezuckerte Softdrinks, also Cola oder irgendwas. Aber ich war letztens in den Alpen Rennrad fahren und ich bin mit Freunden von Genf nach Nizza gefahren über verschiedene Alpenpässe und da verbrennt man ja schon sehr viele Kalorien mit dem Rennrad. Und dann waren wir irgendwo mal auf so einem großen Gipfel irgendwo angekommen auf 2800 Höhenmetern und da war auch so ein Laden, wo man Getränke kaufen kann. Und da habe ich mich dann wirklich mal breitschlagen lassen und habe meine gezuckerte Cola gekauft und die dann getrunken und wurde gleich ein Video aufgenommen, weil ich das natürlich sonst nie trinke. Und daher würde ich sagen, normalerweise nie, aber in Extremsituationen, wenn man mal einen kleinen Energieboost braucht, dann lohnt sich das auch.
Ja, und der Energieboost, den du da brauchtest, das ist nicht der, den wir am Schreibtisch brauchen, wenn wir mal ein bisschen müde sind, sondern nachdem man
Nee, nee.
Alpenpässe gequert hat.
Keine Nervennahrung. Die
Keine
brauchen wir
Nerven.
nicht. Ja.
Nee, nee, da hast du wahrscheinlich andere Mechanismen. Tim, ich hab das eben schon gesagt, man darf dich Privatdozent nennen. Du bist Mediziner. Angefangen hat dein ganzer Lebenslauf sozusagen, zumindest fachlich, und korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage. Du warst Arzt an der Charité als Assistenzarzt für Kardiologie und Endokrinologie. Du hast Forschung betrieben zum Stoffwechsel am NIH, also dem National Institute of Health in Arizona, USA. Heute bist du am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein zu Kiel. Dort bist du jetzt als Facharzt für Innere- und Endokrinologie tätig, hast dort auch dich habilitiert zum Stoffwechsel. Darüber werden wir gleich noch ganz viel sprechen, denn auch dein Buch handelt ja im weitesten Sinne davon. Und da bist du heute tätig als Oberarzt, leitest das Ernährungsteam und bist Leiter von einer Forschungsgruppe. Was dir am wichtigsten allerdings zu sein scheint, ist, dass du die Lücke zwischen der Spitzenforschung und der Gesundheit von uns Menschen eben schließt. Jetzt müssen wir mal der Reihe nach sagen. Also dein Werdegang, du bist Mediziner und Arzt, promoviert, Privatdozent. Mit dem Blick auf deine Website bekommt man das Gefühl, du magst immer den nächsten Schritt sehr gern. Also Entwicklung magst du sehr gern. Wie ist dein Weg verlaufen, wenn man das nicht so stichpunktartig mal festhält? Wie bist du Arzt geworden oder warum?
Ja, gute Frage. Also ich wollte
Danke.
eigentlich kein Arzt werden. Ich wollte kein Arzt werden, weil meine Mutti wollte immer, dass ich das werde. Und deswegen wollte ich es nicht. Ich wollte eigentlich Physik und Philosophie studieren, weil ich damals im Studium sehr großer Physikfan war und auch verstehen wollte, wie unsere Welt funktioniert, so sprichwörtlich, was sie im Innersten zusammenhält. Und ich habe dann auch hätte fast angefangen, das zu studieren. Ich wollte aber nach Oxford und dort habe ich aber den Studienplatz nicht bekommen für Physik. Und dann hätte ich nach London gehen können und das wollte ich nicht, irgendwie wollte ich nicht, war mir so teuer, auch dort zu leben dann. Und meine Eltern haben mir halt nur ein bestimmtes Budget gegeben und da habe ich gedacht, na gut, dann kann ich auch in Deutschland studieren. Und dann hatte mein Abischnitt gerade so ausgereicht, um nach Berlin zu gehen, an die Charité. Und Berlin war deswegen so attraktiv, weil mein Bruder da gewohnt hat. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich es schaffe, halt an die Charité zu gehen, dann studiere ich ja da Medizin. Da ist ja auch ein bisschen Physik dabei, auch so Naturwissenschaften. Also ich bin auch jetzt immer noch großer Naturwissenschaften-Fan. Und dann ja, mache ich halt Medizin, weil es so gereicht hat vom Abischnitt. Das ist so ein bisschen komisch, ja. Das war damals meine Motivation. Es war also nicht, dass ich schon immer Arzt werden wollte. Und so bin ich dazu gekommen. Und am Endeffekt war es die beste Entscheidung meines Lebens, weil es ein Beruf ist, der alle meine, ich würde sagen, Qualitäten oder Talente vielleicht irgendwie fördert oder fordert auch. Ja, ich kann halt die da nutzen und das finde ich sehr schön und bin jetzt super zufrieden, dass ich diesen Weg gegangen bin.
Und du sagtest, Philosophie war auch so eine Leidenschaft für dich. Ein bisschen ist in der Medizin ja auch Philosophie. Oder vor allen Dingen dann, wenn du sagst, du möchtest die Lücke zwischen Spitzenforschung und der Gesundheit von uns Menschen schließen, oder? Ist das nicht auch ein
Genau.
Menschenbild?
Ja, darüber habe ich mir jetzt noch gar nicht so viel Gedanken gemacht, aber ich würde sagen, dass die Medizin mir halt ermöglicht, jetzt zum Beispiel meine Forschung auch in die Gesellschaft zu tragen und halt auch den Menschen zugänglich zu machen, was nicht für jede Forschung so einfach möglich ist, ne? Und da bin ich dann sehr dankbar, dass ich das kann und dann halt doch auch dort meine Qualitäten nutzen kann, zum Beispiel. Ja, Menschen zu motivieren, sie über die Forschung aufzuklären, um dann zu hoffen, dass sie da für sich selber was mitnehmen und was ändern. Und das Spannende ist, ich kriege jetzt ja auch schon durch meine Auftritte und durch die Medienbeiträge, die jetzt in den letzten Jahren auch gesendet wurden, viel Feedback von Menschen, die mich kontaktieren und sagen, dass sie dadurch ihr Leben geändert haben. Und das freut mich dann natürlich. Dann habe ich was erreicht. Und das
Ja, und
finde ich
das
gut.
ist ja und das ist der Applaus, den man so kriegt, oder? Wenn man ja, das ist du bist ja auch im Science Slam sehr groß und auf YouTube findet man dich dazu aber auch gleich noch mal mehr. Noch mal zurück zu deiner Forschung. Du hast zu den Stoffwechseltypen geforscht, also dich auch habilitiert zu dem Thema. Wie kam es dazu? Warum Stoffwechseltypen? Was hat dich da so interessiert?
Also das Spannende war, dass ich die Präventionsmedizin schon seit dem Studium eigentlich sehr interessant fand und gedacht habe, okay, warum müssen wir immer alle Leute so krank werden lassen und sie dann erst behandeln, um dann wieder sie zu reparieren? Aber das ist dann sehr teuer. Und nach dem Studium habe ich an der Charité angefangen zu arbeiten im Stoffwechselzentrum und hatte dort die Aufgabe, mich erstmal um Cholesterinwerte zu kümmern von Menschen. Und das war auch so ein bisschen das Thema Prävention, weil Menschen mit erhöhten Cholesterinwerten haben die viele Jahre. Es wird irgendwie nichts gemacht und dann kriegen sie einen Herzinfarkt und dann baut man Stents ein ins Herz oder macht eine Herz-Bypass-OP und so. Ist dann alles sehr teuer und ich hatte immer gedacht, ja, es macht doch Sinn, wenn man die Cholesterinwerte schon vorher sehr früh behandelt. Und das habe ich auch so ein bisschen gelernt von meiner Mentorin damals, Frau Professor Steinhagen-Thiessen, ist auch vielleicht einigen bekannt. Und sie feiert jetzt ihren 80. Geburtstag demnächst und sie ist halt noch super aktiv und so ein Wirbelwind. Und da habe ich sehr viel gelernt von ihr halt, ja, auch so Medizin zu machen und anders zu denken, präventivmäßig zu denken. Und das Thema Übergewicht spielte natürlich da auch schon immer eine wichtige Rolle. Und ich war generell schon interessiert am Stoffwechsel. Deswegen habe ich ja auch Endokrinologie dann gewählt als Fach. Und dann hatte ich die Möglichkeit bekommen, zufällig, das war wirklich nur ein Zufall, dass ich Leute getroffen habe, die in den USA waren und dort geforscht haben, auch als Ärzte, und dann nach Deutschland zurückgekommen sind. Und die meinten zu mir, ja, in den USA, da suchen die gerade wieder. Da suchen die gerade wieder wen. Kannst dich ja mal bewerben und mal gucken, was das so ist. Und dann habe ich da mich informiert und habe mal so ein bisschen nachgeschaut, was die da machen. Und dann habe ich gesehen, die machen was zu Stoffwechsel, Stoffwechseltypen und Ursachen von Adipositas-Forschung und Energieverbrauch. Und da sind bei mir sozusagen, ja, wie kann man das am besten sagen? Also ich habe sofort gemerkt, das ist mein Thema. Da will ich unbedingt hin. Da will ich mitforschen. Und dann habe ich da mich beworben, habe da angerufen und die Bewerbungsunterlagen eingereicht und das ging recht schnell. Einen Monat später hatte ich die Zusage, dass ich dann in die USA kommen kann, um da zu forschen. Und 2 und 3 Monate später war ich dann dort. Also es war super schnell.
Einmal das Leben kurz mal auf den Kopf gestellt, oder? Ich kann mir vorstellen, in
Ja,
den
ja.
USA zu arbeiten und zu forschen ist was ganz anderes als in Deutschland. Oder ist das mittlerweile hier auch so fortschrittlich?
Nee, das war schon eine besondere Zeit, weil erstens natürlich, man geht in die USA, ne? Das ist so das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ich kannte da keinen, ich bin da einfach so hingeflogen und habe dann aber auch da super nette Leute kennengelernt und vor allen Dingen diese ja, ganze Forschungseinheit. Ich war ja an den National Institutes of Health, die sind eigentlich in Washington angesiedelt, aber in Phoenix, wo ich gearbeitet habe, gibt es einen Ableger davon, weil die wollten die Adipositas-Prävalenz von Menschen, von diesen Pima Indians, den Native Americans untersuchen, die dort in der Region sehr stark an Adipositas und auch Diabetes leiden. Und deswegen haben die da so einen Ableger gegründet. Und ich habe aber dieses Team, da, in das ich gekommen bin, sofort kennengelernt und ja, wurde sehr warm aufgenommen. Es gab gleich so eine Welcome Party und die Leute aus verschiedenen Ländern der Welt, ja, aus Italien, aus Japan, aus Nigeria, waren dort alle in einem Team, natürlich auch mit US-Amerikanern. Aber diese Art zu forschen war halt so sehr besonders, weil alle waren super nett, alle haben so zusammengearbeitet, waren gut drauf und wir haben ja Forschung an Menschen gemacht, also Studien, wo wir den Energieverbrauch von Menschen gemessen haben und wir hatten dafür eine extra Forschungsstation, wo wir Köche hatten, wo wir Pflegekräfte haben, die sich nur um die Menschen gekümmert haben. Das war super teuer alles. Und in den USA war das möglich. Das kannte ich so aus Deutschland gar nicht. Also das hat mich schon ziemlich beeindruckt, aber auch dann halt, ja, diese Freiheit zu forschen. Also mein Boss meinte auch, mir ist egal, was du machst. Hauptsache, am Ende kommt was bei rum. Ne? Und ich konnte selber meine Tage strukturieren, wie ich wollte. Und die Forschung, ja, dann so gestalten, wie ich das wollte. Ich hatte wenig Vorgaben. Und dann mit dem Team zusammen, ja, wir haben nicht nur zusammen geforscht, wir haben auch zusammen halt gelebt im Prinzip und ja, hatten da eine sehr schöne Zeit. Und das war schon sehr beeindruckend. Also die USA-Zeit ist rückblickend auch eine der besten Zeiten, die ich hatte in meinem Leben, ne? Muss ich ganz klar sagen. Ja, und das war natürlich auch vor Trump und bevor jetzt alles so ein bisschen den Bach runterging. Also in der Hinsicht hatte ich auch Glück, war auch vor Corona, dass ich da noch die Zeit voll genießen konnte.
Ja, also das klingt nach so ein paar Forscherparadies da drüben.
Ja, es war es wirklich. Also man hatte viele Freiheiten und das macht dann aber auch Spaß und motiviert.
Und
Ne? Und
Vertrauen
das
von
ist
deinem
das.
Chef.
Und Vertrauen von meinem Chef. Und mit dem bin ich immer noch super in Kontakt und das ist halt was ganz Besonderes dort. Ja.
Wenn man auf deiner Website genauer schaut, dann sagst du auch viele Dinge über Gesundheit und unter anderem, dass Gesundheit kein Zustand ist, den man bewahrt, sondern ein Anpassungsprozess, den man trainiert. Jetzt müssen wir hoffentlich nicht alle über die Alpen fahren, Also ich hoffe da jetzt persönlich sehr drauf, mich zu adaptieren an Trainingsreize und um meine Gesundheit zu fördern. Aber jetzt mal im Ernst, wie darf man sich das vorstellen? Also warum ist Gesundheit kein Zustand, sondern immer wieder der Anpassungsprozess, den man trainieren muss?
Ja, also erstmal, um auf deine erste Frage zu antworten, nein, durch die Alpen musst du nicht fahren, der Schwarzwald reicht schon aus.
Oh. Können wir
Nein,
die
nein, Spaß.
Harburger Berge nehmen oder
Vielleicht
so?
auch,
Ja,
vielleicht auch.
gut, okay.
Also Gesundheit ist jedenfalls meine Ansicht, ist ja kein, also es ist kein Zustand, es ist keine Sache, die man als gegeben hinnehmen sollte. Die sozusagen immer bleibt. Das ist so wie Glück ähnlich, ja. Also Glück ist auch kein Zustand, der einfach so bleibt, sondern man muss immer was dafür tun, auch glücklich zu sein und sich sozusagen weiterentwickeln. Und mit der Gesundheit ist es ähnlich. Gesundheit bedeutet letztendlich auch Leben. Und Leben bedeutet, sich der Umwelt anpassen und immer dafür sorgen, dass man letztendlich ja gegen die verschiedenen Umweltgefahren auch gewappnet ist. Und das kann im Kleinen sein, also dass zum Beispiel Körperzellen überleben müssen und aber auch im Großen, dass wir zum Beispiel als Gesamtmensch überleben müssen. Und dafür muss man halt was tun. Und letztendlich das Leben muss sich dauernd anpassen. Und die Folge dieses Anpassungsprozesses ist halt, dass das Leben überlebt. Und überleben generell kann man ja nur, wenn man gesund ist. Also das ist so meine Idee. Und ich denke, ich spreche da so ein bisschen das Konzept der Hormesis an. Das ist ein Begriff, den kennen vielleicht nicht alle. Das bedeutet, dass man oder dass der Körper generell oder das Leben gewisse Art von Stressreizen braucht, um dagegen Widerstandsfähigkeiten zu entwickeln, um dann sozusagen gewappnet zu sein für das Leben und für diesen Stressreiz, wenn er nochmal kommt, um besser angepasst zu sein, um dann ja nicht durch die Umweltgefahren oder Stressreize dann ums Leben zu kommen oder halt geschädigt zu werden. Und in dem Sinne ist ja Stress eigentlich was Positives, was im Prinzip bis zu einem gewissen Grad uns gesünder macht. Und deswegen sage ich halt auch, dass Gesundheit, wenn man das so ein bisschen holistisch sieht, ja, also ich bin natürlich studierter Arzt und kenne natürlich die ganzen Hintergründe der Schulmedizin, aber manchmal sehe ich halt auch das Gebiet der Gesundheit so ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel, ne? Und wenn man das halt in diesem Kontext sieht, dann müssen wir halt dauernd was dafür tun, um unsere Gesundheit zu bewahren und um angepasst zu bleiben, ne?
Und das
Und
bedeutet nicht auf der faulen Haut zu liegen und auf der Couch, sondern tatsächlich so kleine Dosen an Gift immer wieder zu oder
ja,
Reizen
genau,
vielleicht.
richtig.
Denn ehrlich gesagt, also du wirfst ja immer wieder Fragen auch in meinem Kopf auf, wenn ich dir zuhöre und auch wenn ich auf deiner Website war. Und Hormesis stand da eben auch. Habe ich das richtig ausgesprochen? Hormesis, ne?
Genau, Hormesis, ja.
Hormesis. Und ehrlich gesagt, ich musste das erstmal recherchieren, was das bedeutet, und fand dann, dass es ein biologisches Phänomen sei, bei dem niedrige Dosen von ansonsten schädlichen Substanzen oder Stressoren eine positive, anpassende Wirkung auf einen Organismus ausüben können. Damit sind wir wieder bei den Harburger Bergen statt dem Mont Blanc oder den
Das
Alpen,
stimmt.
oder? Also.
Definitiv. Also natürlich, ne, die Dosis ist für jeden individuell, sage ich dazu nochmal. Aber klar, jeder muss schauen, auf jeden Fall sein individuelles Stresslevel nicht zu überschreiten. Ne? Und man merkt ja danach, ob es zu viel war oder zu wenig.
Schön, dass du bei Essence fürs Ohr dabei bist. Wenn du Lust hast, noch mehr von uns zu entdecken, dann haben wir einiges für dich.
Bei Essence dreht sich alles um gutes Essen und Ernährung. Ganz egal, ob für jung oder alt. Auf unserer Website findest du Rezepte und kannst deinen Termin zur Messung der Körperzusammensetzung buchen. Außerdem findest du alles von Ernährungsberatung über Kurse bis hin zu unseren Angeboten für Unternehmen. Klick dich rein unter www.essence.hamburg. Und auf Instagram findest du uns unter essenz.hamburg.
Wenn du selbst Ernährungsexpertin bist oder es noch werden möchtest, dann ist das Essenzwissenswerk genau richtig für dich. Dort findest du Fortbildungen und unser Netzwerk für Austausch und Inspiration. Auf www.essenz-wissenswerk.hamburg und bei Instagram auf essenz.wissenswerk.
Ganz egal, wo du gerade stehst, wir sind gespannt, wo dich deine Neugier noch hinführt.
Woran merkt man das? Was beobachtest du bei den Patienten, die du hast? Wann merkt ein Organismus, ein Mensch, psychologisch oder auch körperlich, dass er eigentlich zu weit in den Stress reingerutscht ist.
Ja, also jetzt bei Bewegung, ne, wenn man danach die Folgen eines Übertrainings bekommt, also Muskelfaserriss oder man fühlt sich eine Woche lang komplett kaputt, ne, wenn du jetzt über die Alpen fahren würdest, vielleicht wäre das so. Oder wenn man in die Sauna geht, ne, ich bin ja auch Fan von Sauna, dass man danach irgendwie bewusstlos wird, weil der Körper das nicht mehr hinbekommt, nachdem man aus der Sauna gekommen ist, die Blutversorgung aufrechtzuerhalten. Oder wenn man zu stark in die Kälte geht und dann irgendwie seine Hände taub werden. So
Ich
eine
war
Art von
mal
Überreiz.
Marathonläuferin und habe die 30 Kilometer Vorbereitungsläufe immer sehr als sowas empfunden, weil der erste 30 Kilometer Lauf, wenn ich trainiert habe, war danach immer tatsächlich ein Übertraining, weil ich keinen Hunger hatte, Muskelschmerzen und so weiter. Habe ich das die Woche drauf wieder und wieder und wieder gemacht, um halt für den Marathon vorbereitet zu sein, merkte ich, beim dritten, vierten Mal konnte ich auch nachmittags mich mit Freunden treffen, ohne weiteres, bin dahin geradelt und so ging's. Also ist das so die Möglichkeit, die in einem Körper auch steckt, sich immer wieder darauf vorzubereiten, was man sich so ausdenkt zu tun, also ist das auch beschrieben mit einem Trainingsreiz?
Ja, also ich sag mal, wenn ich dich richtig verstanden habe, bist du da über deine Grenzen gegangen, ne?
Ja.
Bei den ersten Läufen. Die Frage ist, ob man wirklich so stark über die Grenzen gehen muss. Es muss halt immer die Leute auch noch motivieren, es wieder zu machen. Und vor allen Dingen darf es den Körper auch nicht nachhaltig Schaden zufügen, ne? Und ja, muss man schauen, ob das vielleicht zu viel war. Du hättest vielleicht das gleiche Ergebnis auch geschafft, ohne dich jetzt so sehr zu schinden, sage ich
Ja,
mal.
ja. Also jetzt mittlerweile bin ich ja auch in Rente. Ich bin Marathonläuferin in Rente. Also das ist alles jetzt schon 10 Jahre her, dass ich gelaufen bin.
Ah, okay.
Also jetzt mache ich für mich heute wäre es tatsächlich viel zu überfordernd, aber das ist was anderes.
Ja.
Ich habe noch mal eine Frage an dich zu deiner Forschung, weil das ist ja dein Schwerpunktthema auch. Weil Forschung, das klingt immer sehr, sehr nach Theorie, aber wenn man dich erlebt, dann weiß man, dass du den Menschen in seiner Gänze siehst. Das hört man jetzt auch schon raus, wenn man dir zuhört, dass du dir über den Menschen eigentlich auch recht philosophisch Gedanken machst, wo Medizin hingeht. In deinem aktuellen Buch, Das Kuchenparadox, das unlängst im ZS-Verlag erschienen ist, wird das auch noch mal deutlich. Bevor wir aber zu viele Fachtermini wie braunes Fettgewebe und oder gar Hormesis noch mal betonen, zu deinem Buch, wie kam es dazu? Wann wurdest du aufgefordert oder war das deine Idee?
Ja, es war meine Idee. Also ich habe schon gemerkt in den USA, als ich dann auch so ein bisschen diese Schirmherrschaft über diese Stoffwechseltypen übertragen bekommen habe, weil irgendwie mir hat das so viel Spaß gemacht. Da meinte mein Boss, ja, mach das doch weiter. Und ich habe dann die Hauptstudien halt dazu auch gemacht und ausgewertet und so. Und da habe ich gemerkt, das ist ein Thema, das wird Leute interessieren. Ja, das sollte jetzt nicht nur in unserer Forschungsgruppe in den USA bekannt sein, sondern das sollten mehr Leute wissen. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich nach Deutschland zurückkomme, dann sollte ich da mal ein bisschen aktiv werden in der Wissenschaftskommunikation. Und ich habe damals schon viele Science Slams geguckt, auch selber, auch auf YouTube und so in den USA, wo ja Forscher ihre Wissenschaft in Kurzvorträgen von 10 Minuten einem Abendpublikum vorstellen, auf lustige, unterhaltsame Weise, aber auch gleichzeitig halt soll das Publikum was lernen. Und da gibt es echt coole Beiträge und das fand ich schon damals cool. Und da habe ich gedacht, mein Thema ist auch so massentauglich. Das passt da eigentlich sehr gut rein. Ne? Das würden viele, glaube ich, mögen. Und habe mir das schon so ein bisschen überlegt, wie so ein Science Slam sein soll und wie der vor allen Dingen heißen soll und bin da auf die Idee des Kuchenparadox gekommen. Ja? Habe das schon so ausgearbeitet und habe mich dann auch angemeldet für den ersten Science Slam in Hamburg im April 2020. Und dann kam aber die Corona-Krise und dann wurde die ganze Veranstaltung abgesagt. Und dann bin ich da sozusagen erstmal auf Pause gestellt worden, aber ich habe dann überlegt, okay, könnte man ja auch mal ein Buch drüber schreiben, so. Und dann habe ich die Zeit dann genutzt und habe dann letztendlich so, also jetzt nicht das Buch geschrieben, aber ich habe so eine Art Inhaltsverzeichnis erstellt und habe das dann an ganz viele Verlage geschickt und gefragt, hey, findet ihr das interessant? Aber es hat mir kein einziger Verlag geantwortet. Kein
Oh.
einziger Verlag. Also es war alles so komplett ich war so ein bisschen desillusioniert. Ich dachte so, eigentlich müsste das doch Leute interessieren. So, warum interessiert das die Verlage nicht? Naja, und dann war es so, dass ich durch meine Science Slams hat mal ein Verlag mich kontaktiert. Und dann war ich noch in Kontakt mit einem anderen Verlag, den ich über Professor Andreas Michalsen kennengelernt habe. Das war dann aber erst 2000, also 3 Jahre später. Und dann, ja, ist das sozusagen über Ecken, also über Umwege, bin ich dann dazu gekommen, dass ich doch einen Verlag gefunden habe. Aber nicht über dieses klassische, ich schicke mal irgendein Manuskript an den Verlag. Das hat nie funktioniert. Aber die Idee zum Buch sozusagen, um das zusammenzufassen, die hatte ich schon sehr früh selber. Und es hat halt nicht geklappt, so direkt Verlage davon zu überzeugen. Und am Ende ist es halt so passiert, dass ich wen kannte und da habe ich dann, konnte ich dann direkt den Verlag mal fragen, habt ihr Interesse? Und dann fanden die das sehr spannend und so hat sich das dann entwickelt. Genau.
Am Ende ist es dann alles rund gelaufen, doch noch, aber
Genau, richtig. Und es
es
war auch, ist auch ein super Verlag, also ich bin da sehr zufrieden. Ja.
Ja, unterscheiden sich alle sehr. Ich habe da auch großes Glück. Aber sag mal, also das, was ich häufig gefragt werde in der Ernährungsberatung oder Therapie, ist, sind wir alle gleich? Nein, sind wir nicht. Gibt es Stoffwechseltypen? Darauf gibst du so viele Antworten. Also ja, es gibt verschiedene Stoffwechseltypen. Wir setzen unterschiedlich Fett an oder Muskeln an oder so. Aber bevor wir da so einsteigen, was ist denn überhaupt der Stoffwechsel? Also manche verwechseln das in meiner Beratung, habe ich das Gefühl, mit dem Abführen. Also mein Stoffwechsel ist lahm geworden. Das bedeutet für manche Menschen, dass sie nicht richtig zum Klo gehen können, abführen können. Du guckst aus Stoffwechselsicht natürlich ganz anders. Wenn wir Fachleute über Stoffwechsel sprechen, dann habe ich ja jetzt den Profi an meiner Seite. Wie würdest du Stoffwechsel beschreiben? Was ist das?
Ja, also Stoffwechsel gibt es auf verschiedenen Ebenen im Körper, also auf der zellulären Ebene, dann auf der Organebene und auf der gesamten Körperebene. Aber tendenziell ist Stoffwechsel gleichzusetzen mit Leben. Wenn wir keinen Stoffwechsel hätten, wären wir tot. Ne? Also, das ist recht, sage ich mal, ein einfaches Konzept. Also stellt euch einfach oder stellt ihr einfach eine Zelle vor, eine Körperzelle, so primitives Leben, Einzeller, ja, der in irgendeinem Urozean schwimmt. Und dieser Einzeller, der muss die ganze Zeit zum Beispiel dafür sorgen, dass in seinem Inneren ein bestimmter, keine Ahnung, Salzgehalt in seinem, ja, also innerhalb der Zelle vorhanden ist, damit alle Sachen funktionieren. Und dann hat er sozusagen, um das bereitzustellen, dass dieser Salzgehalt immer gleich ist im Inneren der Zelle, hat er Pumpen in der Zellmembran integriert oder gebaut, die dann dafür sorgen, dass immer Salzmoleküle rein und rausgepumpt werden, je nachdem, wie er das braucht, ne? Um diesen inneren Zustand stabil zu halten, weil außen ist der Zustand nicht immer stabil, ne? Und das ist letztendlich eine Art von Stoffwechsel, ne? Denn was wird da gewechselt oder welcher Stoff wird hin und her gepumpt? Das ist in dem Fall sind das Salzmoleküle, ja? Und das gibt es aber auch für jeden anderen Stoff. Es gibt, und wenn man das jetzt nochmal komplexer denkt, in den menschlichen Zellen insbesondere, für die ganzen Zellbestandteile, die wir Proteine nennen, die in der Zelle gebaut werden, dann wieder kaputt gemacht werden und vielleicht rumtransportiert werden in unserem Körper. Und letztendlich beschreibe ich den Stoffwechsel, oder nicht nur ich, auch andere, beschreiben den Stoffwechsel als die Summe der aufbauenden und abbauenden Prozesse im Körper. Ne? Und dann natürlich auch noch Prozesse, die irgendwelche Stoffe von A nach B transportieren, so wie jetzt mit dem Salz, was ich beschrieben habe. Ne? Aber unser Körper, um am Leben zu bleiben, muss im Prinzip den Status quo die ganze Zeit erhalten. Und das geschieht nur durch Stoffwechsel. Weil wir sind ja ein lebendiges Wesen. Wenn jetzt der Stoffwechsel auf einmal aufhören würde, ganz einfach gesagt, dann würde unsere Haut, ja, die wir hier haben, die kommt uns ja immer gleich vor, als ob da nicht viel passiert. Aber letztendlich ist die Haut im Prinzip ein Gebilde, was sich dauernd erneuert und die alten Hautzellen werden abgestoßen. Das wird dann Staub, was wir als Hausstaub oft auch wahrnehmen. Und von unten kommen immer wieder neue Hautzellen nach. Ja. Und da wird also dauernd was gebaut, bloß damit es genau gleich aussieht. Und wenn das aufhören würde, dann würde halt unsere Haut einfach so abfallen. So pff, ja? Und deswegen den Stoffwechsel brauchen wir, um unser so wie wir sind, einfach gleich am Leben zu halten. Deswegen sage ich auch immer, das ist so eine Art Sisyphos-Stoffwechsel. Sisyphos probiert ja die ganze Zeit, den Stein auf den Berg zu rollen und dann wird der Stein aber wieder runtergerollt und er kriegt es nie hin, den endgültig auf den Berg zu rollen, sodass er oben bleibt. Und so ist es so ähnlich wie mit uns. Der Körper arbeitet die ganze Zeit, um uns im Prinzip so im Status quo zu halten, wenn wir jetzt erwachsen sind. Ne? Wenn man ein Kind ist, wächst man natürlich noch und so. Und dafür muss er halt diese ganzen Prozesse aufwenden, die wir Stoffwechsel nennen. Und da gibt es halt, wir nennen das anabole Reaktion, also aufbauende Reaktion, wo Proteine zusammengebaut werden. Und dann gibt es abbauende Reaktionen, das nennen wir katabole Reaktionen, wo Proteine zum Beispiel wieder auseinandergebaut werden. Ne? Und das ist die ganze Zeit irgendwas aufbauen, irgendwas abbauen, irgendwas aufbauen, irgendwas abbauen. Muss damit alles so bleibt, wie es ist. Und das ist generell der Stoffwechsel.
Und dann ist es doch lustig, dass manchmal der Stoffwechsel entgleist, sozusagen. Also es gibt Stoffwechselentgleisungen bei verschiedenen Erkrankungen beispielsweise. Nehmen wir mal vielleicht das bekannteste, den Diabetes, vielleicht aber auch das Cholesterin, was du vorhin schon mal erwähnt hast. Wie kommt es dazu?
Ja, genau. Also dann, wenn wir, sage ich mal, im allgemeinsprachlichen Sinne von Stoffwechsel reden, reden wir auch oft von dem nahrungsassoziierten Stoffwechsel. Ne? Also Diabetes zum Beispiel, dass wir bestimmte Nahrungsbestandteile, in dem Fall Glukose, nicht mehr richtig verwerten können. Das ist dann wieder auch eine spezifischere Art von Stoffwechsel. Ne? Davor habe ich so vom allgemeinen Stoffwechsel gesprochen. Das ist dann im Prinzip umgangssprachlich und auch unter Ärzten, wenn man von Stoffwechsel spricht, eher ja, mit Nahrungsaufnahme und Nahrungsverwertung assoziiert. Ne? Aber wie gesagt, allgemein ist Stoffwechsel noch viel mehr. Ne? Bloß wenn wir davon medizinisch sprechen oder auch umgangssprachlich, meinen wir oft irgendwie eine Art von Nahrungsverwertung. Ja? Und Diabetes ist halt eine bekannte Stoffwechselerkrankung. Warum? Weil der Körper zum Beispiel es da nicht mehr richtig hinbekommt, den Zucker, den jede Zelle braucht, zu den Zellen zu transportieren. Ne, also Zucker ist lebenswichtig, weil die, also nicht lebenswichtig, man kann auch ohne Zucker klarkommen, aber Zucker ist für den Körper doch essentiell, weil er dadurch Energie erzeugen kann. Und insbesondere bestimmte Organe wie das Gehirn sind sehr stark auf Zucker angewiesen, um zu funktionieren. Deswegen sorgt zum Beispiel auch die Leber immer dafür, wenn wir jetzt nicht Zucker von außen zuführen, dass sie selber Zucker produziert. Weil wir haben immer einen konstanten Blutzuckerspiegel. Und wenn der Blutzuckerspiegel auf null abfallen würde, würden wir auch sterben. Ne? Also in der Hinsicht ist Zucker sehr relevant oder Glukose in dem Fall. Und mit dem Stoffwechsel ist es jetzt so, wenn der Körper diese Glukose nicht mehr richtig zu den Zellen transportieren kann und in die Zellen reinbringen kann, dann hat man einen sogenannten Diabetes. Eine Zuckerstoffwechselstörung oder Glukosestoffwechselstörung. Und das liegt oft an dem Hormon Insulin, was die Bauchspeicheldrüse produziert, was im Prinzip der Schlüssel ist für die Körperzellen, um dieses Tor aufzumachen, um Glukose in die Zellen zu bringen. Und entweder der Schlüssel ist nicht da oder der Schlüssel passt nicht. Das sind die zwei Diabetestypen, die die meisten landläufig kennen. Typ 1 Diabetes, da ist der Schlüssel nicht da. Das heißt, Glukose kommt nicht in die Körperzellen rein, weil der Schlüssel nicht mehr produziert wird von der Bauchspeicheldrüse. Und Diabetes Typ 2, da ist der Schlüssel zwar da, aber der passt nicht mehr richtig, weil die Körperzellen zu viel Glukose schon haben und dann sozusagen das Schloss ein bisschen verändern, damit sie geschützt sind vor weiterer Glukose. Und in beiden Fällen staut sich Glukose im Blut an und erhöht, der Blutzucker wird erhöht und das hat dann wieder Konsequenzen für den Körper, weil der Körper ist nicht gebaut für dauerhaft erhöhte Blutzuckerwerte, denn der Blutzucker kann dann mit anderen Bestandteilen im Blut reagieren und kann dadurch Krankheiten auslösen. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel für eine, ja, Stoffwechselstörung. Und das mit Cholesterin ist ähnlich. Wir wissen, dass erhöhte Cholesterinwerte dazu führen können, dass sich Cholesterin ablagern kann in den Gefäßen und dann Herz-Kreislauf-Erkrankungen machen kann. Stichwort Arterienverkalkung. Und normalerweise ist der Cholesterinstoffwechsel so reguliert, dass Cholesterin aufgenommen wird über die Nahrung, Cholesterin selber produziert wird von der Leber. Dann erfüllt Cholesterin seine Aufgaben, weil Cholesterin ist ein lebenswichtiges Fett, was zum Beispiel für die Produktion von Sexualhormonen und von anderen Hormonen gebraucht wird, aber zum Beispiel auch damit die Zellmembran unserer ganzer Körperzellen richtig funktioniert. Aber das Cholesterin wird auch wieder abtransportiert und über die Leber ausgeschieden, über den Stuhl. Und dieser Kreislauf, dieser Cholesterinkreislauf von Aufnahme, Benutzung im Körper und Abbau ist halt sehr fein reguliert. Und wenn das nicht mehr richtig funktioniert, zum Beispiel, weil die Leber das Cholesterin nicht mehr richtig loswerden kann, dann leidet man an einer Cholesterinstoffwechselstörung. Ne? Also das sind so zwei Beispiele, mit denen wir zum Beispiel zu tun haben.
Von sehr vielen Beispielen, die wir in der Ernährungsberatung so treffen. In deinem Buch, dem Kuchenparadox, beschreibst du das ja auch alles sehr, sehr ausführlich für alle diejenigen, die das nochmal nachlesen möchten. Und beschreibst da aber auch die Stoffwechseltypen. Also das, was auch wahrscheinlich Teil deiner Forschungsarbeit war. Was sind denn Stoffwechseltypen? Also.
Ja, genau. Also in dem Fall meine ich den Energiestoffwechsel. Und wir haben uns da im Prinzip angeschaut, und das ist letztendlich auch ein interessantes Konzept, wie viel Energie ein Mensch verbraucht, wenn er Nahrung zu sich nimmt. Und wenn er keine Nahrung zu sich nimmt. Und der Energieverbrauch ist sozusagen das, ich würde mal sagen, so der absolute Marker für Stoffwechselaktivitäten. Denn jede Art von Stoffwechsel, ne, sei es Salz rein und rauspumpen in die Zelle, sei es ein Protein aufbauen, sei es ein Protein abbauen, jede Art von irgendwie was machen im Körper kostet halt Energie und produziert auch eine gewisse Abwärme. Und wir können dann über die Messung dieser Abwärme, oder also wir messen jetzt nicht direkt die Abwärme, aber wir messen im Prinzip die Energieproduktion indirekt, indem wir, oder den Energieverbrauch messen wir indirekt, indem wir die Ein- und Ausatemluft messen. Da können wir genau sehen, wie viel Kalorien eine Person gerade verbraucht und damit sozusagen die Stoffwechselaktivität dieser Person erfassen. Und das über den gesamten Körper, weil der Kalorienverbrauch, wir können jetzt nicht sagen, ja, das wurde jetzt in der Leber verbraucht, die Kalorie, die wurde, weiß nicht, im linken Zeh verbraucht, können wir nicht sehen. Wir sehen die Gesamtheit des Kalorienverbrauchs im Körper und deswegen kriegen wir so eine, ja, ganzheitliche Ansicht über den Energieverbrauch im Körper gerade. Und da haben wir halt gesehen, dass Menschen sehr unterschiedlich viel Energie verbrauchen in gleichen Situationen. Und so
Also
sind wir
alle
dann
fahren
zu.
Fahrrad über die Alpen oder über die Harburger Berge und verbrauchen aber, also schwitzen unterschiedlich viel oder hat das
Nö,
mit dem
das hat
Schwitzen,
damit erstmal nichts zu tun
okay,
mit dem Schwitzen.
mit
Das hat
der Hitze.
erstmal, genau, das hat erstmal nur mit dem Energieverbrauch zu tun, den wir dann messen können. Genau, und da gibt es dann Unterschiede. Wir haben jetzt nicht Menschen bei sportlichen Aktivitäten gemessen. Wir haben jetzt Menschen bei unterschiedlichen Ernährungsaktivitäten gemessen. Aber da haben wir halt auch Unterschiede festgestellt. Ja? Und das ist halt besonders interessant, weil wir halt einen Großteil des Adipositas-Problems auch über die Ernährung erklären. Ne? Sport spielt auch eine Rolle, aber Ernährung wahrscheinlich eine größere Rolle. Und da haben wir halt Unterschiede gesehen, die noch davor gar nicht so im Fokus waren, auch in der Wissenschaft nicht. Denn in der Wissenschaft, wenn man Studien macht, weiß nicht, man sagt 10 Leuten, okay, ihr müsst jetzt Gewicht verlieren. Ja, dann kriegen die eine Diät. Dann schaut man sich am Ende immer den durchschnittlichen Gewichtsverlust an der 10 Leute. Ne? Haben im Durchschnitt 20% Gewicht verloren. Aber was das Spannende ist, sich nochmal die individuellen Unterschiede anzuschauen. Der Durchschnitt, der sagt nicht so viel aus. Haben alle Personen 20% Gewicht verloren oder haben 5 Personen 10% Gewicht verloren und 5% haben 30% Gewicht verloren, ne? Das sagt der Durchschnitt nicht aus. Und daher ist es ganz wichtig, dass man da nochmal individuell schaut. Und wir haben das halt gemacht und konnten zeigen, dass Menschen sehr unterschiedlich zum Beispiel reagieren auf eine Diät und haben das dann halt auch in unseren Papern, in unseren wissenschaftlichen Arbeiten nochmal so dargestellt. Und die individuellen Unterschiede gezeigt. Und das Spannende war, durch die Messung unserer Stoffwechseltypen konnten wir wirklich das auch erklären oder jedenfalls konnten wir vorhersagen, Menschen mit so und so einem Stoffwechseltyp, das sind die, die zum Beispiel nur 5 oder 10% Gewicht verlieren bei so einer Diät. Und Menschen mit diesem und jenem Stoffwechseltyp, das sind jene, die 30% Gewicht verlieren. Am Ende ist der Durchschnitt immer 20%, aber uns interessiert ja diese Varianz. Die Variabilität. Und da hat unsere Stoffwechseltypenforschung wahrscheinlich was gebracht, um das vorherzusagen. Ne? Und das ist halt wichtig, so mal in Zukunft dass man die Adipositas-Therapie auch personalisiert. Weil nicht jeder Mensch, der an Adipositas leidet, hat genau den gleichen Stoffwechsel. Und das unterstützt unsere Forschung halt. Und wir müssen überlegen, braucht dieser Mensch vielleicht eine Abnehmtherapie? Braucht dieser Mensch vielleicht eine bariatrische Operation oder braucht dieser Mensch eine medikamentöse Therapie? Und bei den medikamentösen Therapien, welche? Weil es gibt jetzt ganz unterschiedliche Therapieverfahren, die sind nicht alle gleich, die funktionieren unterschiedlich. Und vielleicht ist nicht jedes Therapieverfahren für jeden Menschen die beste Wahl. Und bevor wir uns da durchtesten, macht es doch Sinn, dass man vorher eine Art Stoffwechseltyp oder auch einen anderen Typ irgendwas bestimmt, jedenfalls eine personalisierte Medizin durchführt, um dann zu sagen, okay, du, ich sehe das hier anhand deiner Ergebnisse, du solltest jetzt das bekommen. Ne, das ist so die Idee.
Das, wenn du über die medikamentöse Therapie bei Adipositas sprichst, denkst du an die Abnehmspritzen, die sogenannten Abnehmspritzen, oder denkst du noch an weiteres? Denn auch da findet man ja das Phänomen, dass manche Menschen sehr, sehr gut auf die Incretin-Mimetika, also GLP-1, GLP-1 auf Deutsch, oder GIP reagieren, also Wegovy, Ozempic, slash Mounjaro und all die Pillen, die jetzt noch kommen werden. Und manche reagieren überhaupt gar nicht. Ist das etwas, was du meintest, oder ist es, sind es noch andere Medikamente, die du
Nee, das
im...
sind die. Also erstmal gibt es ja nur die. Und es kommen aber in den nächsten 5 Jahren kommen noch viele weitere dazu, ne? Und das muss man halt im Kopf haben, dass wir bald ein Arsenal haben an verschiedenen medikamentösen Optionen, neben Lifestyle, neben bariatrische Operation. Und wir wollen noch den Leuten das geben, wovon sie wirklich profitieren und ihr verlorenes Gewicht dann noch halten können. Und das ist so meine Idee. Und meine Stoffwechseltypenforschung könnte da halt einen Beitrag zu leisten. Die wird nicht alles erklären, aber sie kann ein Baustein sein in der personalisierten Adipositas-Therapie.
Manche Zuhörerinnen und Zuhörer sagen sich jetzt wahrscheinlich, okay, Stoffwechseltyp, kann der Tim Holstein irgendwie schon unterscheiden? Was bin ich für ein Typ, mag sich die ein oder andere Person jetzt vielleicht stellen. Kann man Menschen was mitgeben, woran sie ihren Stoffwechseltyp erkennen?
Vielleicht nochmal kurz zur Erklärung der Stoffwechseltypen, weil das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt. Wir messen die, indem wir so auch metabolische Stresstests durchführen. Ne? Stichwort Hormesis. Wir lassen Menschen für 24 Stunden fasten, und gucken uns dann an, was passiert mit dem Energieverbrauch. Und wir überernähren Menschen für 24 Stunden mit doppelt so viel Kalorien. Das ist auch ein Stress für den Stoffwechsel und gucken uns dann an, was passiert mit dem Energieverbrauch. So, und da sehen wir halt, es gibt große Unterschiede. Da haben wir zwei Typen definiert, die sich unterschiedlich verhalten. Es gibt dann einmal den sparsamen Stoffwechseltyp, der fällt beim Fasten sehr stark ab mit seinem Energieverbrauch. Und der kann aber nicht ansteigen mit seinem Energieverbrauch bei der Überernährung. Und dann gibt es auf der anderen Seite den verschwenderischen Typ, der sich genau andersrum verhält, der beim Fasten stabil bleibt, seinen Energieverbrauch nicht in den Sparmodus absenkt und bei der Überernährung sehr stark ansteigt mit dem Energieverbrauch. Ja, und die haben wir sozusagen definiert. Es gibt natürlich da noch Abstufungen von, aber das sind so die zwei Typen, die man sich gut vorstellen kann. So, und natürlich ist es jetzt so, wenn man rausfinden will, welcher Typ man selber ist, dann müsste man zu uns kommen und eine Stoffwechseltypmessung machen. Ne? Das testen wir gerade in Studien, wie man das einfacher machen kann, sodass mehr Menschen in den Genuss kommen, sowas machen zu können. Aktuell braucht man dafür sogenannte Stoffwechselkammern, die sind sehr teuer, die gibt es nur 6-mal in Deutschland. Ist sehr kompliziert und wird nur in Studien gemacht. Aber ich bin schon dran, so einen einfachen Stoffwechseltyp-Test zu entwickeln. Ich schreibe dazu auch gerade ein Paper, weil wir haben jetzt eine 3-jährige Forschungsarbeit dazu fertiggestellt und das kommt hoffentlich dieses Jahr noch raus. Und da müssen die Leute nur noch eine kleine Mahlzeit essen und dann messen wir für ein paar Stunden den Energieverbrauch und nehmen Blut ab und so. Und können dann hoffentlich den Stoffwechseltyp besser bestimmen. Wenn man aber jetzt schon ein bisschen sehen will, okay, welcher Typ bin ich? In meinem Buch habe ich so ein kleines Quiz reingemacht, da kann man das so testen, so ein Fragebogen, wo meine Erfahrungen letztendlich eingeflossen sind, wie man seinen Typ bestimmen kann. Aber das trifft sehr gut zu, so intuitiv, weil viele Leute, die jetzt sich auch das Buch schon durchgelesen haben, die haben zu mir gesagt, ja, das passt 100%. Ne? Also natürlich ist das jetzt nicht wissenschaftlich validiert und so, aber es gab zum Beispiel einer, der hatte auch so einen verschwenderischen Typ, der im Prinzip eher vor Übergewicht geschützt ist. Und der meinte, ja, das stimmt, nachdem ich was Großes gegessen habe, eine große Mahlzeit, dann wird mir wirklich warm. Ja? Oder es stimmt, wenn ich keinen Sport mache, dann nehme ich eher Gewicht ab, anstatt Gewicht zu. Ja, das ist auch so eine Eigenschaft von einem Verschwendertypen. Oder es stimmt, ich habe kein großes Problem mit Kälte. Ne? Das sind zum Beispiel so ein paar Fragen aus meinem Test. Also das könnte man so für sich als Anhaltspunkt nehmen, um zu schauen, welcher Stoffwechseltyp ist man. Aber das ist natürlich nicht wissenschaftlich. Es ist bloß so eine Art, ja, Quiz, der auf meinen Erfahrungen basiert.
Und man nähert sich vielleicht an und man bleibt neugierig, was du als nächstes dann veröffentlichen wirst.
Genau, richtig.
Auf
Also wir
und
machen ja weiter Forschung, weil das ist jetzt, und das ist auch ganz wichtig, was ich nochmal betonen möchte, dass auch das Buch, was ich geschrieben habe, das basiert ja auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und viele Bücher, die irgendwas von Abnehmen und Stoffwechseltyp oder weiß ich nicht was schreiben, die basieren nicht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Ne, da hat man irgendwas, hat einmal irgendwas geschrieben, was er dachte, ja, so wird das sein, hat es dann geschrieben. Also, das ist halt ganz wichtig. Das ist halt auch mein, wie sagt man, das ist meine Eigenschaft als Wissenschaftler, dass ich natürlich nur von was schreibe, was ich auch belegen kann. Ne?
Und die guten Wissenschaftler erkennt man immer daran, dass sie nicht über alles schreiben, was sie glauben zu kennen, sondern
Genau.
dass man sagt, das ist mein Fachgebiet und alles andere klammer ich auch aus und bin nicht einer für alles.
Genau, richtig, ja.
Du sprichst in deinem Buch auch von den Regisseuren des Stoffwechsels und über das Team Sättigung und über das Team Hunger. Und beide werden irgendwie in Fäden zusammengehalten und machen uns zufrieden oder nicht zufrieden. Was ist das in uns, was uns zufrieden hält oder nicht zufrieden hält, wenn es um Hunger und Sättigung geht?
Ja, also Nahrungsumsatz ist eine grundlegende Eigenschaft des Lebens, ne? Deswegen auch Nahrungsstoffwechsel extrem relevant, weil wenn wir keine Nahrung zu uns nehmen würden, würden wir halt sterben, ne? Also wir müssen dauernd was umsetzen. Das Leben funktioniert halt auch philosophisch. Es ist im Prinzip, das Leben ist im Prinzip so ein Katalysator, um Stoffe von einer Form in eine andere zu bringen, ne? Und gut, das ist jetzt vielleicht auch so wieder ein bisschen philosophisch gedacht, ne? Aber es ist sehr interessant, wenn man da mal so drüber nachdenkt, was das Leben aus großer Sicht, aus ja, Sicht des Universums vielleicht für einen Vorteil haben könnte. So, aber natürlich, um Nahrung umzusetzen, müssen wir motiviert werden, was zu essen. Und deswegen gibt es das Team Hunger, was in unserem Gehirn arbeitet, und ich versuche das ja immer so ein bisschen metaphorisch zu erklären, was uns dann motiviert, rauszugehen, das Mammut zu jagen und zu erlegen, weil das ist erstmal anstrengend, kostet Energie. Und deswegen brauchen wir so eine Art Motivationsteam, was dann dafür sorgt, dass wir das machen. Aber dann wiederum gibt es das Team Sättigung, was dann auch dafür sorgt, wenn wir jetzt einen Teil vom Mammut gegessen haben oder eine Schale Beeren oder so, dass wir dann auch aufhören, weil unser Körper jetzt genug Energie erstmal bekommen hat, um zu verdauen, um Speicher anzulegen, Reserven anzulegen und den ganzen, ja, das ganze Stoffwechselding am Laufen zu halten. Und diese beiden Teams, die arbeiten halt normalerweise miteinander, und wenn wir in der richtigen Ernährungsumgebung leben, für das die Teams ausgelegt sind, und zwar unsere ursprüngliche Ernährung, an die wir Jahrtausende gewöhnt waren, dann funktionieren die ganz gut zusammen, ne? Wir kriegen zur richtigen Zeit Hunger, wir essen dann was, und das Team Sättigung sagt zur richtigen Zeit, okay, jetzt ist satt. Und dann ist auch das Team Hunger nicht wieder so schnell aktiv. Ja? Das Problem ist aber, dass diese beiden Teams in der aktuellen Umgebung, in der wir leben, ich nenne sie immer gerne die Zivilisation, wo zu viel von allem vorhanden ist, in dieser aktuellen Umgebung, da kommen die nicht mehr klar. Miteinander, aber auch mit den Reizen von außen. Und die werden sozusagen so durcheinander gebracht und geben dann ihre Signale zur falschen Zeit auch und in der falschen Dosis ab. Ja, das heißt, wenn man es jetzt mal zusammenfasst, das Team Hunger ist viel zu viel aktiv und das Team Sättigung ist leider zu inaktiv. Ja, und deswegen gibt es so ein Ungleichgewicht, und das sorgt dann dafür, dass die Menschen eher dicker werden. Und das hat halt damit zu tun, dass Team Sättigung und Team Hunger nicht vorbereitet sind für diese Ernährungsumgebung, in der wir leben, und damit nicht so richtig klarkommen, die Signale nicht richtig einschätzen können, die von außen kommen.
Statt Zivilisation zu Filisi Station, Das ist ein schönes Wortspiel und führt ja dazu, dass das Fettgewebe im Körper letztlich größer wird.
Richtig. Und ich muss ganz klar sagen, das Fettgewebe, wir sprechen jetzt hier vom weißen Fettgewebe, das ist das, was wir nicht haben wollen, das Hüftgold, ja, und oder die Rettungsringe um den Bauch. Das ist aber letztendlich eine sehr gute Erfindung der Natur. Und das sage ich auch immer in meinen Vorträgen, dass Fettgewebe per se uns erst ermöglicht hat, als Mensch überhaupt uns so zu entwickeln, unser Gehirn so wachsen zu lassen und eine Zivilisation zu gründen, weil wir dadurch überhaupt erst die Möglichkeit bekommen haben, so viel Energie zu verbrauchen, wie wir es jetzt können. Ne? Weil wenn wir ein Elektroauto haben, das fährt auch nur weit mit einer großen Batterie. Und der Mensch entwickelt sich nur so gut mit einer großen Batterie. Und wir unterscheiden uns zu anderen Primaten und auch zu anderen Säugetieren durch unsere Fettbatterie, die nämlich viel größer ist. Ne? Also die meisten Säugetiere, auch aus Afrika, wo wir herkommen als Menschen, Gnus oder Paviane oder auch Nilpferde, die haben irgendwie 6% Körperfett. Ja, also extrem wenig. Ne? Das wünschen sich heute alle, aber eigentlich ist es schlecht, weil die haben halt eine sehr, sehr kleine Batterie und deswegen kann sich das Gehirn nicht so weiterentwickeln, weil das braucht sehr viel Energie. Also eigentlich ist es sehr cool, Fettgewebe zu haben. Das Problem ist, in unserer heutigen Zeit überladen wir unsere Batterien. Ne, die laden wir nicht mehr auf 100%, sondern wir überladen sie. Und jeder kennt das von seinem Smartphone, wenn man die Batterie überlädt. Gut, das waren die älteren Smartphone-Generationen noch, heute geht es ja nicht mehr. Aber wenn man das überlädt, dann geht es irgendwann kaputt. Und so ist es auch mit unserem Körper. Und das ist halt ein Problem. Und da spielt halt das weiße Fettgewebe eine schlechte Rolle dann. Ne?
Also
Genau.
das heißt, bei dem Fettgewebe geht es nicht per se ums Fettgewebe, sondern um die Art des Fettgewebes, wenn du jetzt das weiße
Und die
Fettgewebe
Menge.
anschaust und
Genau.
die
Und die
Menge.
Menge. Genau,
Das
es ist halt
heißt.
ausgelegt für eine bestimmte Menge, für eine bestimmte Energie, die es speichern kann. Und die Natur oder die Evolution hatte bis jetzt nie das Bedürfnis, sich darüber Gedanken zu machen, was passiert, wenn dieser Speicher erreicht ist, wenn der Speicher voll ist, weil es eigentlich nie passiert. Ja, und jetzt ist es halt so. Und jetzt muss diese Energie, die dann nicht in dem normalen Fettgewebe, in der normalen Batterie gespeichert werden kann, die muss halt irgendwo hin. So, weil unser Körper kann die nicht loswerden. Wir können keine Energie auspinkeln oder mit dem Stuhlgang ausscheiden. Das geht nicht.
Oder in
Ne?
Wärmeenergie oder Kühlanlagen in diesen
Ja,
Tagen.
naja, also da kommen wir dann zu dem Thema Stoffwechsel. Es gibt ja Menschen, die so zu viel Energie vielleicht doch wieder ein bisschen loswerden können. Ne? Aber normalerweise geht das halt nicht. Und dann muss die halt irgendwo gespeichert werden. Und der Körper speichert das dann in jeder Ecke, die er so findet. Und das ist so das Stichwort viszerale oder ektope Fettgewebe auch. Ne? Also, wenn man sich vorstellt, zu Hause ist der Mülleimer voll und die Müllabfuhr kommt nicht, man produziert aber weiter Müll. Ne? Und was macht man dann? Ja, okay, man macht dann vielleicht da eine Ecke, da macht man eine Mülltüte hin und da eine Mülltüte. Ne? Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass man es nicht aus dem Fenster auf die Straße schmeißt. Ne? Und dann ist im ganzen Haus irgendwo so ein bisschen Müll verteilt und dass das dann für das Zusammenleben im Haus nicht gut ist, denke ich auch verständlich. Ne? Ja, oder man kennt das ja aus großen Städten in Neapel, wenn da mal die Müllabfuhr nicht kommt in Italien, ne, dann sammelt sich das überall. Und so ähnlich ist es auch mit dem Körper. Dann sammelt sich überall dieses Fettgewebe an jeder Ecke und Stelle und verseucht im Prinzip unseren Körper, weil es dann keine gute Funktion mehr erfüllt.
Und das ist das viszerale Fett. Und eben hast du schon mal
Und als
angedeutet,
Ektope,
und
also
das Ektope.
viszeral ist um die Organe herum. Das ist auch eine Art Fettgewebe, was hauptsächlich eine Stützfunktion und so Pufferfunktion erfüllt, was aber dann vom Körper angezapft wird oder nicht angezapft, was dann sozusagen als zusätzlicher Speicher dienen muss, wenn das Unterhautfettgewebe, was unsere eigentliche Batterie ist, dann voll ist.
Und das
Ne? Und das
Ektope Fett?
Ektope ist dann noch Fett, was zum Beispiel ums Herz rum ist oder in den Muskeln. Das ist
Bauchspeicheldrüse,
sozusagen noch
ne?
außerhalb von der Organ, also vom Magen-Darm-Trakt so.
Ja,
Ja.
genau. Also immer da, wo es nicht hingehört, wo es
Nee,
normalerweise oder
genau. Ja.
natürlicherweise nicht hingehört.
Genau.
Und eben hast du auch schon mal die Farbe weiß angesprochen, also weißes Fettgewebe. Und wer dein Buch liest, wird sehr schnell auch auf braunes Fettgewebe kommen. Und wenn man ganz genau sein will, sogar auf beiges. Aber bleiben wir erstmal bei den zwei Hauptfarben, weiß und braun. Was unterscheidet diese zwei Fettgewebe bei uns im Körper?
Das braune Fettgewebe ist ein Fettgewebe, was keine Energie speichert im Vergleich zum weißen, was ich ja gerade erklärt habe. Also weißes Fettgewebe ist die Batterie unseres Körpers und braunes Fettgewebe ist die Heizung unseres Körpers. Braunes Fettgewebe ist auch ein bisschen widersprüchlich, der Name, weil bei Fettgewebe denkt man immer an Speicherung, aber braunes Fettgewebe nutzt Fette und Zuckermoleküle und verbrennt die und erzeugt daraus Wärme. Und damit ist es einzigartig in unserem Körper, weil es im Prinzip nicht diesen Grundbaustein der Energie erzeugt, das ATP, was normalerweise diese Zellkraftwerke machen, wenn sie Zucker und Fette verbrennen. Das braune Fettgewebe erzeugt diesen Grundbaustein nicht, sondern erzeugt Wärme. Und zwar nur Wärme, um uns warm zu halten. Das ist im Prinzip die Heizung der Evolution. Viele Tiere haben das braune Fettgewebe. Und wir haben das auch als Menschen. Das weiß man übrigens erst so seit 16 Jahren, dass erwachsene Menschen auch braunes Fettgewebe besitzen. Und davor wusste man, dass nur Babys das besitzen. Auch recht viel davon, weil die können nicht so gut zittern, um Wärme zu erzeugen. Ja? Und da haben die halt sehr viel braunes Fettgewebe. Und ja, dieser Unterschied ist halt hauptsächlich in Fettspeicherung oder Fettverbrennung, letztendlich kann man so nennen, und Wärmeerzeugung. Und das macht das braune Fettgewebe halt so besonders. Und wir wissen halt, und das ist halt diese Brücke zu den Stoffwechseltypen wieder, wir wissen, dass die Menschen, die einen verschwenderischen, einen schnellen Stoffwechsel haben, mehr braunes Fett besitzen. Und so bin ich auch auf diesen Trichter gekommen, mich mehr mit braunem Fett zu beschäftigen und das so toll zu finden, weil das Schöne ist, man kann das trainieren. Man kann sein braunes Fett vermehren und auch die Aktivität erhöhen, ne, dass es mehr Zucker und Fett verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Und das ist letztendlich auch die Mission, der ich mich so ein bisschen verschrieben habe, weil ich natürlich auch Menschen, die unter so einem sparsamen Stoffwechseltyp leiden, eher dazu bewegen will, den etwas verschwenderischer zu machen. Und da sehe ich halt das Training von braunem Fett als eine Möglichkeit an.
Okay, also, und das ist wahrscheinlich das, worauf ich jetzt hinaus möchte, nämlich in deinem Buch, auf YouTube, auf deiner Website, überall geht es früher oder später auch ums Eisbaden. Ich muss sagen, dass ich im letzten Winter auch Fan davon geworden bin. Hat ziemlich lang gedauert,
Aha.
aber bei mir
Sehr gut.
im Ruder-Club ist es so, dass wir rudern ja auf der Alster in Hamburg und da gab es letztes Jahr mal Eis und manche haben angefangen, da Eisbaden zu machen, also sich so ein kleines Loch rein zu hacken und dann sind sie nach dem Ergometer-Training auch ins Eisbad. Und ich habe am Anfang gesagt, ist ja toll, dass ihr das macht, ihr kriegt meinen Applaus. Irgendwann hieß es ja, komm doch mal mit. Da hatte ich viele, viele Erklärungen, warum das heute ausgerechnet ging, nicht geht und morgen auch nicht. Und irgendwann, die kamen immer alle so fröhlich zurück, habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt auch mal. Und ich habe keine Zeit gemessen. Den ersten Impuls, den ich hatte, bin ich wieder aus dem Wasser raus. Aber ich war auch drin und muss sagen, von unserer kleinen Leiter, aus dem Wasser, bis wir wieder in der Bootshalle sind, sind es, ich sag mal, 10 Meter. Mir war in der Zeit schon wieder warm. Und man geht in das Wasser, ist da eine gewisse Zeit drin. Die anderen, die trainierter waren, die das schon länger machten, waren auch längere Zeit drin als ich. Und für mich war es erstaunlich, wie schnell der Körper wieder warm ist. Also die Füße, der Körper insgesamt. Das Einzige, was wir immer anhatten, war eine Mütze und Handschuhe. Es sieht sehr putzig aus, finde ich, wenn das Menschen machen oder wir das gemacht haben. Aber was ist dran am Eisbaden? Also das ist ja so ein vielleicht ein Hype oder Trend gewesen letzten Winter. Gibt es das schon länger und bin ich jetzt erst auf die Welle mit raufgesprungen? Oder ich fange mal andersrum an. Was hat dich zum Eisbaden gebracht, Tim?
Ja, sehr spannend. Also, was mich zum Eisbaden gebracht hat, war lustigerweise ein Freund aus Phoenix, Arizona. Ich kannte einen Kollegen aus Mexiko, der erste Wim Hof Instructor in Mexiko geworden ist. Wim Hof ist ja auch so ein Kältetyp, den kennen vielleicht die einigen, eine oder andere. Und mein einer Kollege Juan Pablo, der ist der erste Wim Hof Instructor in Mexiko geworden, weil der hatte so eine Art von Borreliose durch einen Zeckenbiss bekommen, was irgendwie nicht. Das hat ihn ziemlich runtergezwungen, hat ihn ziemlich krank gemacht und irgendwie konnte es nicht gut behandelt werden durch Antibiotika und so. Das hat nicht gut funktioniert. Und dann hat er mit Eisbaden angefangen und er wurde gesund. Und seitdem ist er halt so voll im Thema drin. Der hat jetzt seine eigenen Eisbade-Communities und Sessions. Der ist so einer der größten Wim Hof-Trainer in Mexiko. So. Und ich war halt in Phoenix nicht so weit entfernt Und dann meinte er, ja, ich komme mal zu dir und ich kenne auch ein paar Leute, die machen auch so Eisbaden. Und dann bin ich mit ihm, als er mich besucht hat, dann zum Kumpel von ihm, der auch in Phoenix gelebt hat. Und da hat er.
Wird gerade
Ich
parallel
habe jetzt, ich weiß gar nicht,
angerufen.
wer das jetzt
Danke.
war. Ja. Und da bin ich mit ihm zu einem Kumpel, der auch in Phoenix gelebt hat, der sich gerade so mit so Eisbaden angefangen hat zu beschäftigen und wollte dann halt auch solche Sessions aufbauen für Leute in Phoenix. Und der hatte halt so eine Eisbadewanne und dann habe ich das mal dort das erste Mal gemacht, in so einer Eiswanne bei 25, 30 Grad draußen, Außentemperatur. Ne? Ist jetzt auch ein bisschen erfrischend und so, aber es ist trotzdem kalt. Ne? Und das war wirklich so eine Wanne, die hat auch wirklich diese Wassertemperatur konkret bei irgendwie 0 Grad gehalten. Ne? So, und das fand ich dann super spannend und bin dann nach Kiel zurück und habe das dann in Kiel, an der Kieler Förde dann auch angefangen. Übrigens im Sommer und dann langsam sozusagen die kälter werdenden Temperaturen genutzt, um mich langsam daran zu gewöhnen. Und das Eisbaden per se ist eigentlich jetzt nicht komplett neu. Ist jetzt ein Trend, finde ich auch sehr gut, dass das ein Trend ist. Aber zum Beispiel hat es alles auch schon mit Kneipp angefangen, mit den Kältegüssen, ne? Die hat er zwar nur lokal angewandt, mit kaltem Wasser über die Beine oder auch so dieses Wassertreten genutzt, aber letztendlich ist es das Gleiche, dass man solche Kältereize dem Körper gibt und dadurch was auslöst im Körper, was einen hoffentlich gesünder macht. Und das Eisbaden ist die extreme Form. Man muss das gar nicht so extrem machen. Es reicht doch schon milde Kälte aus, ne? Wenn ich jetzt hier in meinem See gleich schwimmen gehe, dann ist das Wasser 20 Grad warm. Wenn man da aber ein bisschen länger ist, dann ist es auch schon kühl, ne? Und der Körper muss was tun, um seine Temperatur stabil zu halten, ne? Das ist auch Thema Stoffwechsel, ne? Er muss dafür sorgen, um das Innere konstant zu halten, muss er irgendwas machen. Und in dem Fall ist es Wärme erzeugen, ja? Und wenn man halt das trainiert, dann wird der Körper immer besser darin. Und das braune Fett, was halt eine wichtige Rolle spielt, auch in der Wärmeregulation vom Körper, wird dann halt mehr und aktiver. Also die Heizung wird stärker. Und deswegen sage ich, bin ich ganz zufrieden damit, dass Eisbaden so ein Trend ist. Man muss aber nicht Eisbaden. Bestimmte Menschen mit Vorerkrankungen sollten das auch nicht oder sollten ihren Arzt kontaktieren. Aber ich finde, das ist eine schöne Möglichkeit, um ja sein mal so rauszukommen aus der Komfortzone, in der wir leben und seinen Körper mal so ja so ein bisschen zu fordern, aber auch dann gesünder zu machen. Nicht nur auf Stoffwechselsicht, sondern auch mental. Also wenn ich Eisbaden war im Winter, dann sind viele Probleme, die ich davor als sehr groß gesehen habe, auf einmal sehr klein. Weil das Wichtige ist, man hat erstmal die Kälte überlebt. Ja? Und der Körper, der hat dann so ein Gefühl, so, wow, ich habe das überlebt, das ist toll, ich bin am Leben. Ja? Und das macht sowas mit einem. Und das führt dazu, dass man dieses Gefühl, diesen Endorphinausschüttung, dass man was überlebt hat, nochmal bekommen will. Natürlich macht man das alles im kontrollierten Rahmen, sodass man natürlich nichts überleben muss, aber der Körper hat trotzdem das Gefühl und das gibt er einem dann auch. Ne?
An dieser Stelle habe ich dich gerade vor Augen gehabt, wie du auf der Bühne als Rapper über die Bühne zischt. Ich glaube, das ist auch einer der Momente, wo du sagst, wo du nochmal, naja, alles das zutage trägst, was ein Forscher sonst noch macht, wenn er nicht Forschung betreibt, nämlich auf der Bühne ist. Aber ganz seriös nochmal die Frage, gibt es irgendwelche Kontraindikationen für das Eisbaden? Also gibt es Menschen, die du sofort vor Augen hast, die das auf gar keinen Fall machen sollten? Gibt es das?
Ja, also Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, mit bestimmten Durchblutungsstörungen der Arme und Beine, also PAVK, wäre ich vorsichtig. Dann Menschen mit unkontrolliert erhöhtem Blutdruck, wäre ich auch vorsichtig. Menschen mit Herzrhythmusstörungen wäre ich vorsichtig, weil das sehr interessant ist, was eigentlich auch positiv ist, meiner Ansicht nach, aber bei den Menschen vielleicht negativ, dass beim Eisbaden gleich das sympathische und das parasympathische Nervensystem gleichzeitig aktiviert werden. Und das kann das Herz durcheinander bringen und dann Herzrhythmusstörungen auslösen bei Menschen, die dafür prädestiniert sind. Das heißt, da sollte man dann vorsichtig sein, ne? Und
Und
das
vielleicht.
vielleicht eher mildere Kälte nutzen.
Ja, oder Kneippbäder.
Oder
Also
sowas, genau.
genau. Noch einmal zu deinem Buch und dann habe ich drei ganz knackige Fragen für dich für Stoffwechsel und Essen. Dein Buch hat noch ganz viele Tools. Du hast einen 6-Wochen-Plan da drin. Du hast ganz viele Tipps, wie man sich neue Gewohnheiten schafft. Also absolut lesenswert. Die knackigen Fragen, die ich zum Essen habe, Tim, sind drei. Was hältst du vom Kalorienzählen?
Nicht so viel. Also Es macht natürlich Sinn, Kalorien zu zählen, weil rein physikalisch nehmen wir nur Gewicht ab, wenn wir mehr Kalorien verbrauchen, als wir aufnehmen. Wenn man die Kalorien zählt, kann man sich da einen Überblick drüber verschaffen. Bloß viele Menschen wissen nicht, dass auch das Kalorienzählen mit großen Unsicherheiten verbunden ist. Die denken, ich gucke hier auf die Nahrungsmittellabels, dann weiß ich, wie viele Kalorien da drin sind. Stimmt nicht. Gibt große Unterschiede. Es gibt Varianzen, in denen sich die Hersteller bewegen können, plus minus 5%. Maximal 20% der Kalorien, die draufstehen, sind nicht drin oder andersrum. Ja. Und dann gibt es große Unsicherheiten, wie viele Kalorien unser Körper dann wirklich bekommt. Also es gibt Unterschiede, zum Beispiel, wie schnell unser Darm Kalorien verarbeitet. Bei manchen ist die Darmtätigkeit sehr schnell. Die scheiden dann auch einen Teil wieder aus. Die werden gar nicht aufgenommen. Dann spielt das Mikrobiom wahrscheinlich eine Rolle. Das braune Fettgewebe spielt eine Rolle. Und diese ganzen Faktoren, die werden da gar nicht so berücksichtigt in den Kalorienzählrechnung, ja. Und deswegen können manche damit sehr frustriert sein, weil sie irgendwie irgendwas berechnen und nehmen trotzdem nicht ab, ja. Und dann denke ich mir aber auch, wer macht denn Kalorienzählen sein ganzes Leben lang, um sein Gewicht zu halten? Macht doch keiner. Wer will denn das ganze Leben lang irgendwie die ganze Zeit seine Nahrung wiegen und berechnen? Das heißt, wir sollten uns eigentlich auf unser intuitives Gewichtsmanagementsystem verlassen, was normalerweise reguliert, wie viel Kalorien wir aufnehmen und wie viel wir dann auch wieder verbrauchen. Das funktioniert auch super, wenn wir solche traditionelle, unverarbeitete Nahrung essen. Dafür ist es nämlich kalibriert. Dann funktioniert das genauso gut wie zum Beispiel unser Durstsystem. Ne? Also wenn wir durstig sind, trinken wir Wasser. Und wenn wir zu viel Wasser getrunken haben, dann pinkeln wir es wieder aus. So in der Art. Ne? Und wir müssen uns keine Gedanken machen, ja, ich muss jetzt noch 2 Liter Wasser trinken. Ne? Ich muss noch mal hier, ich habe heute erst 500 Milliliter getrunken und meine App sagt, ich muss jetzt noch mal 1 Liter trinken. Oder Salzaufnahme. Ja, ich habe heute erst 1 Gramm Salz gegessen. Ich muss vielleicht noch eine Prise Salz extra essen. Ne? Das machen wir ja nicht. Unser Körper reguliert es eigentlich alles automatisch. Ne? Wenn man mal die Jäger- und Sammlervölker sich anschaut, die in Afrika zum Beispiel noch leben oder in Südamerika. Die machen sich doch keine Gedanken, wie viel Kalorien sie jetzt essen. Die leben einfach und der Körper macht alles automatisch. Der fährt auf Autopilot. Ja, und wir müssen wieder dahin kommen, dass wir unseren Autopilot richtig nutzen, aber dafür brauchen wir die richtige Umgebung.
Und manchmal eine moderne Ernährungsberatung, weil auch meine Kolleginnen sind immer noch mal auf dem Kalorienzähltrip
Eben.
oder wenn du auf die Kongresse fährst. Ich meine, manchmal treffen wir uns dort und es wird immer noch über Kalorien so viel definiert
Ja,
und
also
gar
ich.
nicht über
Genau, richtig.
Lebensmittelqualitäten.
Richtig, ne? Also es kann ja Sinn machen, eine gewisse Zeit das zu machen, um einzuschätzen, wie viele Kalorien die haben. Aber tendenziell sollte man sonst eher, genau, auch in Lebensmitteln denken, weil es ist halt intuitiver, ja? Und der Körper, also dein Gehirn sagt auch nicht, ah, jetzt habe ich 800 Kalorien gegessen, jetzt ist Zeit, satt zu sein, ne? Dein Gehirn funktioniert anders, ne?
Ich weiß. Also ich sage dann immer, unser Magen hat doch keinen Kalorienzähler, wo da am Anfang einer steht und
Nee.
sagt, der Rest bleibt draußen, bitte.
Der hat andere Sensoren.
Ja,
Genau.
genau. Nächste Frage: Was hältst du von Low-Fat-Diäten? Also wenig Fett müssen.
Ja, tendenziell finde ich, jede einseitige Diät ist eher auf lange Sicht ungünstig, kann man probieren. Ich denke schon, dass manche Menschen unterschiedlich auf unterschiedliche Diäten ansprechen, Stichwort Stoffwechseltyp. Das muss ich aber noch erforschen. Also tendenziell würde ich sagen, wenn es Leuten hilft, sollen sie es machen. Es gibt aber essentielle Fette, die man immer noch zunehmen muss. Also es darf jetzt nicht No-Fat-Diät
Genau,
sein.
low und nicht no.
Low-Fat,
Und
aber nicht No-Fat.
du hast vorhin über Proteine gesprochen. Wie wichtig sind die für dich in der Diät?
Sehr wichtig. Also ich bin da auch so ein bisschen noch etwas relaxter als die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die sagt, okay, auch Menschen mit Adipositas 0,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht ist okay. Das ist aber eher so der Mindestbedarf an Proteinen. Ja, ich finde, das kommt immer so rüber wie, ja, mehr sollte man jetzt auch nicht essen. Und ich bin dafür, weil Proteine sehr stark sättigen, aber auch den Energieverbrauch steigern, weil die sehr komplex auseinanderzubauen sind für den Körper, dass man ruhig mehr davon essen sollte, wenn man kann. Ne? Und deswegen bin ich insgesamt so bei Menschen mit Adipositas eher so im Bereich 1 bis 1,5 Gramm, die ich so pauschal vorschlagen würde, ne, die sie essen sollten. Und ich esse selber auch sehr viel Protein und ich finde es super gut. Natürlich muss man den Umweltaspekt beachten. Das macht auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung deswegen, dass sie ihre Ziele nicht so stark erhöhen, weil das kann zu einer stärkeren CO2-Belastung führen. Aber dann sollte man eher pflanzliche Proteine zum Beispiel nehmen.
Ja, das war Frage 2b. Die dritte Frage kommt jetzt vegane Kost. Was hältst du davon? Also Verzicht auf sämtliche tierischen
Ja,
Lebensmittel.
tendenziell auch kann man machen. Man muss dann halt bestimmte Nährstoffe, die dann fehlen, supplementieren, also Vitamin B12 insbesondere. Und wenn man vegan isst, dann bitte nicht veganes Fleisch. Ja, und dann diese ganzen Fleischersatzprodukte, das sind auch letztendlich hochverarbeitete Lebensmittel, die man dann zu sich nimmt, was dann so aussieht wie Fleisch, aber letztendlich auch eine Mischung ist aus vielen verschiedenen Zusatzstoffen und Sachen, die vielleicht nicht unbedingt gesund sind. Also wenn dann vegan, dann sollte man halt auch wirklich auf Fleisch verzichten und dann sich halt eher Gemüse und obstbasiert ernähren oder auch auf Milchprodukte dann natürlich auch verzichten und nicht solche Ersatzprodukte die ganze Zeit konsumieren. Also man muss das individuell sehen, aber ich finde diese Regale an Fleischersatzprodukten sind halt auch nur hochverarbeitete Nahrung letztendlich.
Wir beschreiben uns bei Essenz gerne als Team Lebensmittel. Würdest du Mitglied werden wollen? Team
Ja.
Lebensmittel,
Team
also nicht, dass du,
Lebensmittel.
ja, nee, also nicht, dass du jetzt bei uns anfängst zu arbeiten. Wir
Ja.
machen ja keine Forschung. Wir sind ja am Ende der Fahnenstange, wo wir
Ja.
die ganze Forschung zu den Patienten bringen. Aber Team, also du bist schon für Lebensmittel, wenn ich das raushöre in all dem, was du beschreibst und nicht in den verarbeiteten Lebensmitteln.
Ja, ich sag mal, Team gute Nahrung oder Team
Ja.
unverarbeitete Nahrung.
Ja.
Ja, so würde ich
Ja.
das sagen. Team
Ja.
gute Lebensmittel kann man
Gut.
natürlich so oder so sehen. Ist ein bisschen jetzt schwammig, aber ja, also auf jeden Fall Team gegen hochverarbeitete Nahrung. Kann man natürlich auch mal essen. Ich will jetzt ja auch nicht was verbieten. Ich esse auch mal gern leckere, hochverarbeitete Nahrung, ne? Ich bin jetzt auch kein verrückter Typ, aber es kommt darauf an, wie oft und in welchem Maße man das isst, ne?
Ja. Tim, ich würde gern ein kleines Fazit machen, bevor ich dich noch zwei abschließende Fragen frage. Wenn ich zusammenfasse, was wir heute alles besprochen haben, dann ist das eine ganze Menge. Und wir haben als erstes deinen ganzen Forschungsweg einmal aufgerissen, wie du eigentlich zu dem großen Thema Stoffwechsel gekommen bist. Und bei all dem, was du heute erzählt hast, habe ich immer wieder die Philosophie ein bisschen durchgehört. Also, dass du dir mehr Gedanken machst, als nur naturwissenschaftlich den Menschen zu betrachten. Wir haben über einen Globus, über die tatsächlich den Menschen im größeren, ja, da einen
Das
Wert drauf,
Leben auch
auf das
bekommen. Ja.
Leben, genau. Und lustigerweise in deinem Buch beschreibst du ja auch, warum wir nicht platzen, obwohl wir essen. Ja, also was da eigentlich los ist. Wir haben viel über dein Buch gesprochen. Wir haben über was Stoffwechsel ist, von zellulärer Ebene auf Organebene, auf den Menschen insgesamt. Wir haben über den Nahrungsmittelstoffwechsel gesprochen. Wir haben über den Energiestoffwechsel gesprochen, über Hormesis. Wir haben ganz viele Fachwörter heute auseinandergenommen und dass im Rahmen der Hormesis tatsächlich ein bisschen Stress ganz sinnvoll ist, um eine Adaption des Stoffwechsels auch zu provozieren, um den Menschen stark zu machen für die Alltagsbedingungen. Wir haben darüber gesprochen, dass diese Stressoren einen Rahmen einhalten sollen, der nicht überfordernd ist, sondern fordernd ist. Und im Zuge dessen, dass wir dadurch eigentlich stärker werden und gesünder werden, beziehungsweise bleiben, wenn wir uns immer wieder ein bisschen angemessen herausfordern, aber nicht sozusagen auf die faule Haut legen. Das ist alles das, was wir heute insgesamt besprochen haben. Und du hast etwas sehr schön beschrieben, was mir sehr in die Karten spielt, weil uns das Thema Sättigung und Hunger immer so ein großes Thema ist und natürliche Lebensmittel, dass wir eigentlich so einen Status quo gut hinkriegen mit einem guten Gefühl, einem guten Körpergefühl, wenn wir wieder anfangen, echte Lebensmittel, also naturbelassene Lebensmittel zu essen und wir dann ganz viele Trackings nicht brauchen wie Apps, wo
Genau.
wir Kalorien zählen oder irgendwas zählen, sondern wieder beim Thema Lebensmittel angekommen. Abschließend möchte ich dich zwei Fragen fragen. Einmal Fake News. Und einmal in die Zukunft geschaut. Zu den Fake News rund um den Stoffwechsel. Welche Fake News würdest du gerne aus der Welt schaffen?
Dass Süßstoffe uns krank machen, sind für mich aktuell, nach aktuellem Wissensstand, ist es nicht belegt.
Okay. Wenn du drei Wünsche rund um den Stoffwechsel frei hättest, also dass man den Stoffwechsel irgendwie beeinflussen könnte oder in ein neues Licht bringen könnte oder sowas, also alles, was dir rund um Stoffwechsel einfällt, welche drei Wünsche wären das?
Ich würde, dass man den Stoffwechsel, oder ich hätte gerne, dass man den Stoffwechsel nicht so dämonisiert, vielleicht, dass man erkennt, dass nicht jeder den gleichen Stoffwechsel hat und deswegen auch Adipositas zum Beispiel auch ein bisschen vom eigenen Stoffwechseltyp abhängt. Also ich versuche meinen Beitrag dazu zu leisten, auch Adipositas nicht als Problem der Willensschwäche zu klassifizieren. Und ich will halt, ich möchte, dass Menschen noch mehr verstehen, was Stoffwechsel ist. So, da tue ich halt was für, ne?
Ja, da tust du was für. Und dabei wünsche ich dir abschließend zu diesem Gespräch heute, ich weiß, du hast schon direkt einen Anschlusstermin, wünsche ich dir heute, also ich danke dir erstmal sehr, sehr für diese Zeit, die du dir genommen hast. Und ich wünsche dir für alles das, was du jetzt auf den Weg bringen willst, ganz viel Glück, Erfolg. Und ich bin sehr, sehr neugierig, was da kommen wird.
Ich auch.
Ciao,
Cool,
Tim.
liebe
Tschüss.
Heike. Vielen Danke.